Batterien, Elektromobilität und Sonnenenergie, das sind unter anderem heute unsere Themen. An meiner Seite ist natürlich Alfred Meidorn. Hallo Alfred, schön, dass du dabei bist. Ohne dich würde die Sendung auch wenig Sinn machen. Wir starten mit...
Ja, nur Meinung dann.
Wir starten mit Steinhoff mal wieder in die Sendung. Haben wir jetzt lang, glaube ich, nicht mehr drüber gesprochen, aber es gab jetzt sehr, sehr viele Meldungen gestern zu Wochenbeginn von Steinhoff selbst, viele verschiedene Veröffentlichungen und die Aktie ist extrem, zwischenzeitlich zumindest extrem eingebrochen.
Also um ehrlich zu sein, ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, das war dann doch ein bisschen sehr viel, aber es ging darum, um die Rettung von Steinhoff, um mögliche Vergleiche. Wer es nicht weiß, Steinhoff ist ja in arge Schwierigkeiten geraten. 2017, da gab es einen großen Bilanzskandal. Und seitdem kämpft die Firma ums Überleben und kämpfen die Aktionäre um ihr Geld. Es ist also viel los und gestern gab es viele Verhandlungen und mit unterschiedlichen Ausgängen. Zwischenzeitlich gab es mal die Befürchtung, dass Steinhoff liquidiert werden könnte, weil das fordert nämlich einer, der klagt, dass Steinhoff liquidiert wird. Und das hat dann dazu geführt, dass die Aktie kurzzeitig gestern, leider haben wir den Tageschart jetzt nicht da, macht aber nichts, das sieht man hier nicht, die Aktie ist gestern bis auf 6 Cent gefallen, also bis hier unten und hat sich dann innerhalb von auch wieder wenigen Minuten wieder auch Richtung 20 Cent erholt. Jetzt sind wir wieder bei knapp 20 Cent, also 18 Cent. Immer noch deutlich über dem Niveau, was wir vor einem Jahr gesehen haben, aber immer noch deutlich unter den Kursen, die vor diesem Skandal waren. Das können wir vielleicht gleich nochmal sehen.
Sehr drastisch.
Da war der Bilanzskandal, da ist die Aktie dann von 3 Euro runtergestürzt bis auf, ich glaube, das waren so um die 50 Cent. Und ich kann mich erinnern, da haben unheimlich viele Privatanleger gekauft bei 50 Cent, 60, 70 Cent in dem Niveau oder auf dem Niveau. Und jetzt sind wir also immer noch deutlich drunter. Also wer diese ganze Zeit investiert war, ich will nicht sagen herzliches Beileid, aber das ist natürlich doppelt schwierig. Zum einen verdient man kein Geld. Man könnte mit dem Geld andere Aktien kaufen, damit Geld verdienen. Und dann hat man auch noch immer diese Leidensnachrichten. Also Steinhoff ist sicherlich kein Investment. Die Frage ist, wie das Ganze ausgeht, lässt sich schwer beantworten. Kann alles passieren. Immer noch ist eine Insolvenz möglich. Immer noch ist eine Rettung möglich. Aber eines ist relativ klar, dass die Aktie das Niveau von vor dem Bilanzskandal wieder erreicht. Das ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Also vielleicht sehen wir höhere Kurse. Also zum Zocken ist es eine gute Geschichte, aber vielleicht auch nochmal der Rat, wer mit solchen Aktien handelt. Der Einbruch gestern hat gezeigt, was da alles möglich ist. Also solche Aktien können sich dann eben auch mal dritteln innerhalb weniger Minuten und das ist natürlich schon arg gefährlich. Also wenn, dann auch hier nur wirklich minimales Geld einsetzen, aber als Investment Case ist das natürlich nichts. Vielleicht nochmal ganz kurz, selbst wenn Steinhoff nicht diese Probleme hätte, würde ich die Aktie nicht kaufen, weil Steinhoff ist eine Holding-Company, die vor allen Dingen Kleidung verkauft, also an mehreren Einzelhändlern beteiligt und auch Möbel. Und das ist vor allen Dingen offline, also nicht im Internet. Und das ist natürlich jetzt auch nicht der unbedingte Zukunftsmarkt.
Ich hätte auch nie gedacht, dass dieser Schwebezustand so lange hinzieht.
Ja, das ist, also da muss man immer sagen, Hut ab, dass Steinhoff das so lange durchgehalten hat und die Aktionäre, davor kann man schon mal Respekt haben.
Na gut, vielleicht werden wir es doch noch ein, zweimal uns anschauen, bis dann endgültig vielleicht mal irgendwas
entschieden wird. Ist die meistgehandelte Aktie in Deutschland bei Privatanlegern die letzten Tage. Klar, bei den Schwankungen, das lockt natürlich die Zocker an.
Relativ weit oben bei den meistgehandelten ist zuletzt auch Valneva gewesen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, hier Impfstoff, der wahrscheinlich vielleicht zugelassen wird, noch in diesem Jahr in Großbritannien auf jeden Fall. Da ist gestern auch mal wieder ordentlich nach oben gegangen, aber jetzt keine neuen
Zulassungsmeldungen. Nein, gab es nicht. Das war dann vielleicht auch so ein bisschen amerikanischer Feiertag. Da sind die Deutschen unter sich oder die Europäer. Da hat man gesagt, wir kaufen mal europäische Impfstoffanbieter. Die Valneva-Story, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ist für mich hochinteressant, auch interessanter als die von BioNTech oder Moderna, weil die natürlich schon sehr weit gelaufen sind, die Aktie, haben Bewertungen erreicht, die ich schon sehr ordentlich finde. Valneva ist noch relativ am Anfang, man ist ja erst in der Phase-3-Studie, also immerhin schon in der Phase-3-Studie für den neuen Impfstoff und dieser Impfstoff ist ein Totimpfstoff, das ist eben dieser klassische Impfstoff, wo man quasi abgetötete Viren bekommt, die dann die Reaktion im Körper hervorrufen, die Immunreaktion. Also das ist schon vor allen Dingen für die Leute, die jetzt nicht mit den neuen Impfstoffen sich impfen lassen wollen, eine schöne Alternative. Und wenn die Zulassung gelingt, das ist schon noch ein großes Wenn, weil da kann immer noch was schiefgehen, auch in Phase 3, dann könnte hieraus noch eine ganz große Story werden. Also für mich die spannendste Impfstoffaktie, weil von der Bewertung 2 Milliarden noch akzeptabel, aber natürlich eben mit höherem Risiko, aber dafür auch mit der höheren Kurschance. Und aber auch hier wirklich nur relativ kleine Beträge investieren. Eher eine Spekulation als ein Investment.
Dann schauen wir uns jetzt mal die Solarbranche an. Da gab es negative Meldungen bei SMA Solar. Man hat immer noch kämpft mit Lieferengpässen, deswegen wurde die Prognose gesenkt. Wie nachhaltig negativ könnte sich das bei SMA bemerkbar machen?
Sehr. Also man sieht es ja schon am Kursverlauf, dass da einiges nicht so gut gelaufen ist, denn das letzte oder dieses Börsenjahr war ja jetzt nicht schlecht, aber und auch für Solaraktien war es eigentlich nicht schlecht, aber SMA Solar hat schon seit langen Jahren seine eigenen Probleme. Man hat Marktanteile verloren im Markt für Wechselrichter, man ist in die roten Zahlen gerutscht, man hat auch im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Und dann hat man zusammen mit den Zahlen vor einigen Wochen schon gesagt, ja, wir haben Lieferengpässe. Und hat aber an der Prognose festgehalten für das Gesamtjahr. Und jetzt ist man da doch eingeknickt und hat gesagt, wir müssen die Prognose senken. Aber nicht nur Lieferengpässe gibt es, es gibt auch offenbar Verschiebungen von Kunden in das nächste Jahr hinein. Und wenn ich sowas höre, dann gehen bei mir immer die Alarmglocken an. Das sagt man immer dann gerne, wenn es nicht so läuft. Das ist nur verschoben, aber ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich keine Aktie, die man haben muss. Und jetzt gerade mit solchen Meldungen noch in einem eigentlich sehr guten Umfeld für die Solarbranche, das braucht man nicht. Und wie gesagt, der Chart lädt auch nicht gerade zum Kauf ein.
Schauen wir, was die Konkurrenz besser macht. SolarEdge hast du uns mitgebracht und auch da sind wir jetzt im Jahreschart.
Genau, das ist die Alternative. Also die sieht jetzt auch nicht viel besser aus, aber zumindest eine Seitwärtsentwicklung. Aber wir sehen gleich nochmal die beiden im Vergleich, hoffentlich. Ja. Aber schauen wir erstmal hier kurz drauf. Das ist für mich die Alternative. Auch SolarEdge macht ja Wechselrichter für Solaranlagen, aber eben noch vieles mehr. Man hat sich innerhalb weniger Jahre zum Marktführer entwickelt. Und unter anderem ist ein Problem von SMA Solar auch SolarEdge, denn SolarEdge hat kräftig Marktanteile von SMA Solar übernommen. Und hier ist das Wachstum in Ordnung, hier wird Geld verdient und das ist sicherlich die bessere Alternative.
Dann vergleichen wir die beiden Werte, wie du es gerade erwähnt hast, im Jahreschart die Entwicklung.
Ach Mensch, ich wollte den 5-Jahres-Chart.
Ja, ich habe es auch gerade in dem Moment, ich habe mir auch 5 Jahre notiert, aber auch
habe ich noch extra. Also im Jahreschart sieht man nämlich keinen großen Unterschied.
Ich kann 40%.
Ach so, das stimmt. Ja, 40% gegenüber 0, das ist schon ein Unterschied. Ja. Aber nichts gegen den Unterschied. In den letzten 5 Jahren hat man mit SMA Solar 20% verdient. Und jetzt kannst du ja mal raten, wie viel man mit SolarEdge verdient hat.
300?
1500. Okay. So, 1500 gegenüber 20 und hier 0 gegenüber 40. Also jetzt kann man natürlich sagen, SMA Solar kann viel aufholen, aber das wäre vielleicht dann doch ein bisschen überzogen. Ich denke eher, das ist ein nachhaltiger, langfristiger Trend. Und es ist einfach ein Favoritenwechsel in den letzten Jahren passiert und dass der sich wieder umkehrt, das ist doch eher unwahrscheinlich.
Schauen wir auf Jinko Solar, da arbeitet man ja mit CATL zusammen, ebenfalls ein chinesisches Unternehmen. Und die Aktie sieht auch besser aus als jetzt SMA.
Ja, man sieht es hier gerade nochmal dieser Anstieg letztes Jahr, vor einem Jahr im September. Wir haben wieder September. Es gab tatsächlich es gibt eine Kooperation mit CATL. Jinko Solar ist ja schon in den Bereich für Batteriespeicher eingestiegen. Jetzt kooperieren wir mit dem Batterieproduzenten Nummer 1. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Beide Firmen kommen ja aus China. Und dieser Markt für Batteriespeicher für Solaranlagen, der ist wirklich riesengroß und der wird immer noch größer. Und dann gibt es noch eine Fantasie, tatsächlich der angestrebte Börsengang in Shanghai, der wahrscheinlich ja noch dieses Jahr erfolgen wird. Der wird wahrscheinlich für eine komplette Neubewertung sorgen, denn es gibt schon einige Firmen, vor allen Dingen eine, die an die Börse in Shanghai gegangen ist, nämlich Trina Solar. Ich hoffe, den Chart haben wir dabei.
Ja,
der wird
schon
genau werden. Trina Solar ist vor 2,5, 3 Jahren von der Börse genommen worden. Die waren auch an der New York Stock Exchange, genauso wie Jinko Solar, sind dann von der Börse gegangen und sind dann, das ist übrigens tatsächlich Trina Solar und nicht Jinko Solar, und dann ist Trina Solar wieder an die Börse gegangen in Shanghai. Das war letztes Jahr im Juni, Juni 2020. Dann hat die Aktie relativ wenig gemacht, wobei sie da schon zum Börsengang recht ordentlich bewertet war und ist dann jetzt vom Juni dieses Jahres, also in den letzten 4, 5 Monaten, hat sich die Aktie von 14 auf 60, also mehr als verdreifacht. Und diese Bewegung sehen wir hier natürlich gar nicht. Also hier ist gar nichts passiert. Und wenn man mal die Bewertung vergleicht, dann ist Trina Solar jetzt, glaube ich, um den Faktor 8 höher bewertet als Jinko Solar. Wobei man beide Firmen ungefähr vergleichen kann vom Umsatz her. Also diese Überbewertung, da wird Jinko Solar sicherlich ein Stück oder ein ganzes Stück aufholen, wenn die operative Tochter an die Börse geht, an der Jinko Solar dann im Nachgang, also diese Jinko Solar in den USA gehandelt, hält dann an der neuen Tochter 55%. Und das müsste einen Wert ergeben. Ich habe es mir hochgerechnet mit Bewertungsabschlag. Untergrenze wären dann eigentlich $100 für Jinko Solar. Und das wäre eine Verdopplung. Da bin ich mal gespannt, ob diese Rechnung aufgeht. Aber die Fantasie ist auf jeden Fall da. Und wieder dann wäre Jingo Solar immer noch deutlich niedriger bewertet als Trina Solar, wenn die Aktie bei $100 stehen würde.
Okay, da sind wir gespannt. Wer ist uns auf dem Laufenden, wenn dem so soweit sein sollte? Wir bleiben noch in China, aber jetzt schon mal zu BYD, denn da gab es sehr gute Verkaufszahlen für den August.
Ja, die gab es. Die waren exorbitant gut. Man hat sie im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen. Und man hat sogar die guten Juli-Zahlen nochmal getoppt. Und vor allen Dingen, das geht bei BYD hauptsächlich um die Zahlen für Elektroautos. Die haben sich eben vervierfacht, 300% gestiegen, während die Zahlen, schwarz auf weiß. Das hier sind die Pkw elektrisch betrieben. Das ist das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, 31,92%, ganz genau. Und das ist das Wachstum im Vergleich zum Vormonat, nochmal 20% obendrauf. Teilt sich ungefähr auf diese 60.000 auf reine Elektroautos und Plug-in-Hybride ungefähr Hälfte-Hälfte, 30-30. Und hier sehen wir die ölbetriebenen, besser gesagt die benzinbetriebenen Autos. Die sind auf 7.000 zurückgegangen von 21.000, minus 67%. Und zu Jahresbeginn, kann ich mich erinnern, hatte man noch ungefähr gleiche Anteile, Benzinautos und Elektroautos. Und jetzt geht man voll auf Elektro, wächst hier unheimlich stark. Also da ist einiges in Bewegung geraten. Die Aktie ist wieder auf dem Weg zu neuen Höchstständen, da fehlt nicht mehr viel. Und es gab jetzt auch viele positive Analystenstimmen. Die positivste kam von der Citigroup, die ja ohnehin schon lange wie bei die Optimisten sind. Die haben ihr Kursziel nochmal angehoben auf jetzt umgerechnet, jetzt kommt es, 58 Euro. Und damit liegen sie sogar über meinem Kursziel. Das sind nämlich nur 55 Euro. Da muss ich, glaube ich, nochmal nachlegen die Tage. Das kann nicht sein. Da war jetzt wirklich ein bisschen überrascht. Das wäre also jetzt 58, ziemlich genau nochmal eine Verdopplung auf Sicht von 12 Monaten. Das ist sportlich, aber machbar.
Man hat ja auch den Vergleich mit den anderen chinesischen Elektroautobauern gesehen. Die waren alle vierstellig oder sogar auch deutlich darunter.
Das sowieso. Und dann kommt dazu ja noch, dass BYD jetzt erstmal die Halbleitersparte an die Börse bringen will. Und dann im nächsten Schritt, wahrscheinlich dann 2023, die Batteriesparte. Also auch da ist noch Fantasie drin. Und ich werde mal überlegen, was ich mir als Kurs als nächstes ausdenke.
Genau, dann müssen wir da bei der nächsten Gelegenheit darauf zurückkommen. Unterdessen schauen wir auf Tesla. Da hast du uns auch gleich noch eine Grafik mitgebracht. Diesmal geht es um Norwegen, aber ganz kurz erstmal zum Chart. Da hatten wir ja den Ausbruch gesehen.
Es läuft. Ja, läuft. Also eigentlich hätte man jetzt erwarten können, dass nach dem Ausbruch ein bisschen mehr kommt. Aber man sieht es ja auch hier, wir sind eigentlich in so einer Art Trendkanal. Schauen wir mal, ob ich das parallel hinkriege. Ja. Ist doch super geworden. Da sind wir drin und entweder gehen wir oben raus, wir stoßen oben an, aber es sieht gut aus. Und es gab jetzt wieder ein Interview mit der guten Katie Wood oder Kathy, wie auch immer, Kathy, die nochmal ihr Kursziel bestätigt hat, $3.000 bis zum Jahr 2025. Und sie erwartet, dass Tesla im Jahr 2025 zwischen, und jetzt kommt die Bandbreite ist groß, zwischen 5 und 10 Millionen Autos verkauft. Im Moment sind wir bei knapp 1 Million dieses Jahr oder 800.000 werden es wahrscheinlich. Das ist schon ambitioniert. Sie sagt weiter, dass jedes zweite Auto 2025 elektrisch fahren wird, also dann 40 Millionen von in diesem Jahr so 3,8 Millionen auf 40, eine Verzehnfachung bis 25. Finde ich sportlich, aber glaube ich nämlich auch, dass es in diese Richtung gehen kann. Und sie hat Tesla nochmal zum Kauf empfohlen, deswegen, weil... Und das ist wirklich erstaunlich. Im Vergleich zu 2017 hat Tesla bis heute seine Marktanteile, die sind nicht etwa geschrumpft, sondern sie sind gestiegen. Und das, obwohl immer mehr Konkurrenz auf den Markt gekommen ist. Es gibt ja mittlerweile wahrscheinlich schon weit über 100 Elektroautomodelle. Damals gab es nur eine Handvoll. Und obwohl diese Konkurrenz jetzt auf den Markt gekommen ist, da hat man ja immer gesagt oder viele gesagt, wenn die anderen erstmal kommen, dann wird Tesla, ich will nicht sagen niedergemacht, aber sie werden zumindest in die Ecke gedrängt. Dem ist überhaupt nicht so. Ich habe gerade nochmal geschaut, im ersten Halbjahr bei rein elektrischen Autos hat Tesla weltweit einen Marktanteil von 23%. Und ich kann mich erinnern, 2017 und 2018 waren es unter 20%. Also die Marktanteile gestiegen und nicht gefallen. Und das zeigt eigentlich doch sehr gut, dass man mit dieser Konkurrenz ganz gut klarkommt.
Da sehen wir nochmal die Verkaufszahlen, die ich gerade erwähnt habe. Norwegen im August.
Genau, das habe ich ja mitgebracht, weil Norwegen ist ja quasi das Vorreiterland für Elektromobilität. Wir hatten jetzt im August einen Elektroautoanteil inklusive Plug-in-Hybriden von fast 90%. Dieselautos liegen bei 3%, Benziner bei 4%. Also da ist die Nische jetzt ist zum Verbrenner geworden. Oder der Verbrenner ist zur Nische geworden, so rum ist es richtig. Und das sind die einzelnen oder die bestverkauften Modelle im August. Und da sieht man, dass Tesla mit dem Model Y, das ganz neu in Norwegen auf den Markt gekommen ist im August. Es wurde auch nur 10 Tage ausgeliefert und trotzdem sofort an die Spitze gefahren. Und zwar mit deutlichem Vorsprung dann vor den, ja, das, der Ford Mach-E verkauft sich sehr gut, erstaunlicherweise. Und dann folgen nochmal 2 Modelle von Volkswagen, die ID.4 und der ID.3 und mittendrin das Model 3. Also es deutet auch vieles darauf hin, dass insgesamt auch so eine Art Zweikampf entsteht zwischen Tesla und Volkswagen. Das zeigen diese Zahlen, das zeigen auch viele Zahlen aus anderen Ländern. Aber es gibt jetzt wirklich immer mehr Länder, die extrem schnell wachsen. Wir haben jetzt Schweden mit fast 50% Marktanteil Elektroautos, Norwegen wie gesagt 90, Deutschland sind wir, gehen wir auch schon auf die 30 zu. Also diese Entwicklung geht jetzt wirklich rasant.
Dann schauen wir jetzt auf Varta. Natürlich müssen wir ja nochmal ein Update liefern. Wir sind noch nicht die 200 bei der Aktie. Wir sind ehrlich gesagt sehr weit wieder entfernt mittlerweile. Ja. Aber zumindest scheint man sich da eingependelt zu haben bei den 130.
Ja, es hat sich wirklich sehr beruhigt. Wobei, und das ist jetzt eigentlich ganz spannend, ich habe es mir nochmal angeschaut. In den letzten beiden Wochen ist die Aktie ja eigentlich seitwärts gelaufen. So um die 130 Euro, mal mehr, mal weniger. In der Zeit sind 500.000 Aktien neu leer verkauft worden. Und das entspricht in diesen beiden Wochen ungefähr jeder dritten Aktie, die überhaupt verkauft worden ist. Also jeder dritte Verkauf war ein Leerverkauf. Und jetzt kann man sich zwei Sachen fragen. Zum einen, ja, wer hat die Aktien denn gekauft? Und zum anderen, wo stünde die Aktie denn, wenn es diese Leerverkäufe nicht gegeben hätte? Und jetzt kann man natürlich weiter sagen, ja, wenn es so bleibt, dann wird die Aktie sich auch nicht bewegen. Aber was passiert, wenn man die Leerverkäufe nur aufhören? Dann ist, glaube ich, einiges an Dampf auf dem Kessel. Man hat es ja schon gesehen, die Aktie wollte hier schon wieder nach oben, aber tatsächlich war das dann wieder so ein bisschen die Bremse. Ich habe noch mal ein paar Grafiken mitgebracht, um zu zeigen, weil es heißt ja dann immer, Varta ist teuer. Und ich sehe das ja ein bisschen anders. Jetzt muss man natürlich zwei Sachen berücksichtigen. Varta hat ja mehrere Geschäftsfelder. Jetzt nehme ich mal das aktuelle Geschäftsfeld als eins, nämlich Haushaltsbatterien, die Mikrobatterien, also das bestehende Geschäft. Und alle Prognosen beruhen nur auf diesem bestehenden Geschäft. Dazu kommt ja noch die Fantasie mit den Elektroautos, die lasse ich mal außen vor im Moment. Und das hier sind die Analystenschätzungen oder das sind die Umsätze von Varta der letzten 3 Jahre. Das sind die Schätzungen für 2021, 2022, 2023. Da sieht man, 2021 ist so ein Übergangsjahr, da wird nicht großartig gewachsen. Hier ist man sehr stark gewachsen, weil man das Haushaltsbatteriengeschäft zurückgekauft hat. Jetzt ein Jahr Wachstumspause, jetzt hat man das neue Werk erst eröffnet und dann im nächsten Jahr und übernächsten Jahr wird wieder gewachsen. Diese Schätzungen sind übrigens von den Analysten, die mehrheitlich negativ zu Varta sind, muss man auch wissen. Und jetzt hat ja gerade vor wenigen Tagen das Bankhaus Metzler nochmal eine Verkaufsempfehlung für Varta rausgegeben mit Kursziel 106. Sprechen von Gegenwind und von einer verblassenden Wachstumsstory. Da musste ich fast lachen, ehrlich gesagt, weil also wenn irgendjemand wächst, dann ist das Varta, das verblasst überhaupt nichts. Im Gegenteil, es ist eher eine strahlende Wachstumsstory. Schon allein nochmal zurück, jetzt wollte ich gerade mal, ja, schon allein das Kerngeschäft wächst ja. Und ein Vorwurf ist auch von Metzler gewesen, dass die Konkurrenz auf den Markt oder stärker wird und Varta die Margen zurückgehen. Und das hier sind, das ist die Nettomarge. Mhm. Die wird von 20 auf 21 wachsen und von 21 auf 22 wachsen. Und das, wie gesagt, sind die Schätzungen der Analysten, die skeptisch sind. Und tatsächlich sind die Margen von Varta im ersten Halbjahr gestiegen und nicht gefallen. Und dieser Vorwurf oder diese Aussicht fallenden Margen gibt es ja schon seit Anfang 2020 und Varta widerlegt das und die Prognosen widerlegen das und das ist schon ganz interessant.
Das ist noch eine zweite Grafik, in Anführungsstrichen mitgebracht zu Varta, wird jetzt auch noch eingeblendet. Was liest du daraus ab?
Genau, das hier ist das KGV von Varta und zwar der letzten beiden Jahre, genau genommen seit 2018. Und da sieht man ganz schön, ich kann mich daran erinnern, ich habe Varta zum ersten Mal empfohlen im November 2018. Ich weiß sogar nicht, noch den Preis, 27,30 Euro. Mhm. Da hatten wir, das war genau hier, da hatten wir ein KGV von 40 bei Varta. Und zwar, das ist das KGV für das aktuelle Jahr. Also in dem Fall für 2018 und heute hat das KGV für 2021. Sorry. So, dann ist das KGV gestiegen, weil die Aktie stark gestiegen ist im Jahr 2019, bis in der Spitze auf über 100. Dann ist die Aktie kräftig gefallen, das KGV ist gefallen bis auf 20. Und dann sind wir wieder so, haben uns so ein bisschen eingependelt. Und jetzt liegen wir bei, ich glaube, das sind wir 39 für das laufende Jahr. Wir sind also auf dem gleichen Niveau wie damals. Das heißt, Varta hat diese Kurssteigerung, wir sind jetzt mittlerweile damals 27, jetzt 130, paar Mal so, das hat man auch, also die Kursentwicklung ist parallel gelaufen zur Gewinnentwicklung. Darum ist die Aktie jetzt auch nicht teuer. Also wäre die Aktie damals, hieß es ja auch, Varta ist teuer. KGV 40 viel zu teuer, 27 Euro, jetzt 130 Euro. Jetzt heißt es wieder viel zu teuer. Und noch ein Unterschied. Damals gab es noch keine Elektroauto-Fantasie. Jetzt haben wir die und die kommen ja noch dazu. Und die wird im Moment überhaupt gar nicht berücksichtigt. Also die Aktie ist jetzt schon nicht teuer in Relation zur Historie und hat aber noch viel mehr Fantasie. Also ist sie in meinen Augen nach wie vor billig.
Also alle, die immer nur sagen, nun fehlt es, ohne irgendwie nachzudenken, warum. Zumindest natürlich
ich habe schon mal nachgedacht.
Du hast schon oft jetzt oder auch heute sehr genau begründet, warum du eben Warta immer noch unterbewertet siehst und warum die Aktie deutlich steigen könnte.
Genau, und es gab ja viele Beispiele von Aktien, die lange seitwärts gelaufen sind, wie Tesla, wie auch BYD. Ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, ein Jahr lang gestanden, da war die Aktie bei 5. Die wird schon irgendwann steigen, die wird schon irgendwann steigen. Und dann ist sie auf einmal gestiegen, jetzt ist sie bei 30 fast, versechsfacht. Warta kann sich auch versechsfachen. Nicht in einem Jahr, das wird schon ein paar Jahre dauern, aber möglich ist das.
Wir bleiben hier und werden es verfolgen, jede Woche wieder. Samsung SDI, letzter Wert für heute, nochmal schnell da, deine Einschätzung zu.
Ja, tolle Aktie, einer der führenden Batteriehersteller und haben jetzt gerade nochmal einen Auftrag bekommen von BMW. BMW hat nochmal massiv aufgestockt, man hat das Ordervolumen für Batterien von 12 auf über 20 Milliarden Euro erhöht in den nächsten Jahren. Und diese zusätzlichen 8 Milliarden teilen sich auf Samsung SDI, auf CATL, auf Eve, glaube ich, aus China und noch Northvolt, genau, die waren es. Und die Frage ist, wie viel davon Samsung abbekommt, aber sagen wir mal, es ist genau ein Viertel, dann wären das 2 Milliarden Euro. Und das ist auch für Samsung SDI natürlich ein ordentlicher Auftrag. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, ich würde im Moment alles kaufen, wo Batterie draufsteht. Also zumindest die Top-Unternehmen wie Warta, wie Samsung SDI. Es gibt ja nicht so viele, CATL kann man leider nicht kaufen, denn Batterien sind so knapp, wenn wir tatsächlich im Jahr 25 40 Millionen Elektroautos verkaufen weltweit, dann werden wir da kaum genug Batterien haben, geschweige denn Lithium. Aber solche Aktien werden natürlich davon extrem profitieren und ich habe es ja schon mal gesagt, ich kaufe auch gerne Aktien auf Höchstkursen. Wir sind ja fast auf Höchstkurs und ich glaube, es ist auch eine Frage der Zeit, bis wir das alte Hoch, was wir da im Februar gesehen haben, rausnehmen. Tolle Aktie muss man haben.
Alfred, das war's wieder für heute. Dankeschön.
Gerne.
Danke auch euch. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Auf Wiedersehen.